Die Frage, die sich doch auch mir oder uns sicherlich immer wieder stellt, wer oder was hilft uns denn in diesen Krisen oder was kann uns durchtragen? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, lesen wir dort von allen möglichen Höhen und Tiefen der Menschen in der damaligen Zeit. Und die Bibel verschweigt auch nichts. Zum Beispiel in den Klagepsalmen, dort reden die Autoren wirklich in Klartext. In einer großen Ehrlichkeit breiten sie Gott alles aus, was sie beschäftigt, alles, was sie belastet, was sie nervt, worüber sie zweifeln, über ihre Ängste. Sie schmeißen Gott alles vor die Füße. Oder auch das Buch Hiob. Dort wird kapitelweise gerungen. Diese Katastrophe, die über den Hiob da hineingebrochen ist, zu klären und wie er damit umgehen soll. Es zeigt uns auch anhand der Bibel, dass ein Leben ohne Leid auf dieser Erde und zu Lebzeiten nicht denkbar ist. Laut Offenbarung 21,4 wird erst der Himmel ein Ort sein, in dem es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr gibt. Als Christen dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist und wir leben mit ihm in einer engen Beziehung. Und auch all die guten Zusagen Gottes aus der Bibel sprechen immer wieder in unser Leben, können in unser Leben hineinsprechen, in unsere Lebenssituation. Und das kann durchtragen. Auf das Wort Gottes ist Verlass. Christsein und Jesu Nachfolge auch in Krisenzeiten bedeutet also, an Gott festzuhalten, an dem Wort Gottes festzuhalten, ihm zu vertrauen, ihm Glauben zu schenken, weil er uns seine Liebe in Jesus Christus gezeigt und erwiesen hat. Daher dürfen wir unsere Identität, die wir durch Jesus Christus haben, als von Gott geliebte Menschen ergreifen, die wir im Leben und im Sterben von dieser Liebe Gottes gehalten sind. Der Apostel Paulus, der unter anderem auch den Römerbrief geschrieben hat, hat auch einige Krisen, Höhen und Tiefen im Leben und im Glauben erlebt. Und im Kapitel 8 des Römerbriefes reflektiert Paulus vom christlichen Glauben her, was das Leben des Menschen eigentlich ausmacht und was Bestand hat. Und ich möchte mit euch heute gerne einen Text aus diesem 8. Kapitel anschauen. Es ist Römer 8, die Verse 31 bis 39. Ihr könnt sie gern mit mir mitlesen. Paulus schreibt den Römern: Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Haben wir dafür eine Folie? Gut. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohe noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus hat genau diese Verse damals an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und er wollte ihnen auf sehr eindrückliche Art und Weise die Größe Gottes zeigen. Wer er ist und was er getan hat. Und in den vorherigen Kapiteln hat er ihnen erklärt, was der Plan Gottes für diese Menschheit war, nämlich Rettung. Er hat ihnen geschrieben, wie diese Gnade und die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes sich entfaltet und ein großes Bild dessen, wie es einmal in der Herrlichkeit im Himmel bei Gott sein wird. Hier in diesem 8. Kapitel greift Paulus nochmal darauf zurück und zeigt, dass wir Christen mit Jesus einer Trennung von Gott nie zu befürchten haben. Paulus selbst, wenn wir die Geschichte von ihm gelesen haben oder auch kennen, hat einige schwierige Erlebnisse gehabt. Er hat Leid erlitten, viel Leid. Er hat Not kennengelernt. Und er klammert sie hier in diesem Text auch nicht aus, sondern er benennt sie hier auch mit Namen. Umgekehrt aber hält er im Leiden an Gott fest. Das bewundert mich immer wieder an diesem Paulus. Gerade in meiner Kraft, in meiner Not, da wirst du meine Stärke, da gibst du mir Kraft. Er schaut auf den, der immer bei ihm war und ist. Er richtet sein Vertrauen und seine Hoffnung auf diesen lebendigen Gott. An dieser Stelle möchte ich gern Wolfgang Tolle hier nach vorne bitten. Auch er hat in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Und Wolfgang, wenn ich dich nach vorne bitten darf, dass du uns da ein bisschen mit hineinnehmen kannst, was dich da durchgetragen hat. Stellt sich hier am besten auf die Seite. Alles gut. Genau. Ja. Wolfgang, ich stelle dich noch kurz vor. Wolfgang Tolle, du wohnst in Mülheim und bist inzwischen ein unruhiger Rentner und kommst in unsere Gottesdienste immer wieder und hast eine Leidenschaft für Jesus, bist ein leidenschaftlicher Evangelist. Dein Herzensanliegen ist, dass Leute Jesus kennenlernen und dass sie im Glauben wachsen. Und auch du hast, wie ich schon erwähnt habe, herausfordernde, schwierigen Zeiten in deinem Leben gehabt, also wirklich auch Tiefen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was hat dich in diesen schwierigen Zeiten durchgetragen und was hat dir Kraft gegeben, was hat dir geholfen? Kannst du uns da etwas hineinnehmen?
Ja, natürlich. Einige von euch kennen mich ja sicherlich schon von früher. Ich war vor vielen Jahren hier schon in der Gemeinde und ich war dann viele Jahre krank. Ich war ungefähr 5 Jahre, davon war ich 3 Jahre im Krankenhaus und hatte einen schweren Unfall gehabt. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, hat es mich komplett zerrissen, die Schulter 6-fach gebrochen, die Leber hörte auf zu arbeiten. Und ich bin dann 3 Jahre lang langsam gestorben. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und es war eine Zeit, die für mich persönlich sehr schwierig war, weil ich war vorher ein Mensch, ich habe für Teach Beyond und Black Forest Akademie die ganze IT gemacht, ich war überall drin, ich kannte viele Leute, viele kannten mich, ich habe allen Leuten geholfen und es war, ja, war schön. Und plötzlich, ich fahre zur Arbeit, alles normal, ich hatte den Kopf voll, einen Server einzurichten, plötzlich macht es Crash. Und mein Leben war zu Ende. Ich habe nicht mit gerechnet. Okay. So. Erst dachte ich, naja, was soll's. Irgendwann, du wirst wieder. Bis mir dann die Ärzte offenbart haben, dass meine Leber aufgehört hat zu arbeiten und ich sterben werde. Sie haben mich dann überredet, dass ich einer Transplantation zustimme. Das habe ich gemacht wegen meiner Kinder. Und dann habe ich 3 Jahre auf eine Leber gewartet. Jeden Tag ein Stück mehr vergiftet, ein Stück mehr Leben verloren, 3 Jahre lang. Aber das eigentliche Problem war nicht die Krankheit. Das eigentliche Problem für mich war, verlassen zu werden. In den 2 Jahren, wo ich im Bett gelegen habe und gekämpft habe, haben mich 3 Christen besucht. Ich habe aufgehört, an Christen zu glauben. Der Einzige, der bei mir war Jesus Christus. Ich lag in einem Zimmer, ich habe 24 Stunden an die Decke gestarrt und der Einzige, der bei mir war Jesus Christus. Es gab schwierige Zeiten, ich wurde immer kränker. Ich bin jede Woche ein paar Mal ins Krankenhaus gefahren worden nach Freiburg, weil die haben immer 16, 17 Liter Wasser aus meinem Bauch abgepumpt und viele andere Sachen. Jedenfalls war es am Ende so, das war dann Anfang 2015, bin ich in ein Koma verfallen. Und ja, eigentlich sollte ich sterben. Die Ärzte hatten jede Hoffnung aufgegeben. Es war Mai 2015. Aber ein halbes Jahr vorher, wie ich noch bei Bewusstsein war, hat mir Gott gesagt, dass ich eine Leber bekomme. Ich habe ihm vertraut. Und dann kam die Nacht, in der ich gestorben wäre. Die Krankenschwestern und Pfleger haben alle 10 Minuten geguckt nach mir, um den Todeszeitpunkt festzustellen. Und jeder wusste, ich werde den Morgen nicht mehr erleben. Nachts um 2 kam plötzlich ein Anruf aus Heidelberg, so 1-2 Stunden bevor ich gestorben wäre, kam ein Anruf aus Heidelberg und sie haben gesagt, wir haben eine Leber für den Herrn Tolle. Bedingung war, dass ich selber sage, ich möchte eine Leber haben, sonst hätte ich keine Leber gekriegt. Das einzige Problem war, ich lag im Koma. Was passiert war, war dann, dass der Arzt stellte sich an mein Bett, und typisch deutsch natürlich, fragte, Herr Tolle, wollen Sie eine Leber haben? Gott war da. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Ich weiß von nichts, mir haben es hinterher die Ärzte erzählt. Ich habe gesagt im Koma, ja, ich will. Können wir uns auf Gott verlassen? Gibt es irgendetwas, wozu er nicht in der Lage wäre zu tun? Dann haben sie mich nach Heidelberg geflogen, 18 Stunden operiert. Und wie ihr seht, ich bin nicht gestorben.
Amen.
Das ist jetzt keine Geschichte, die ich erzähle. Es steht alles in den Akten in der Uniklinik Freiburg drin. Und dann wachte ich auf. Und wenn ihr jetzt denkt, es war vorbei, habt ihr euch getäuscht. Der schlimmste Teil kam noch. Ich wachte auf und mein Leben war verloren. Durch das Koma habe ich eine Stammhirnschädigung bekommen, mein Gedächtnis war weg, mein Gleichgewichtssinn war verschwunden, ich konnte nicht mehr laufen, ich habe mich auf ein Leben im Rollstuhl vorbereitet. Meine Frau hatte in der Zeit sich einen anderen Lover gesucht, hat mir mein ganzes Vermögen, alles, was ich hatte, hat sie mir genommen. Und ich habe mein Leben verloren. Ich habe dann versucht, mir das Leben zu nehmen, was Gott natürlich nicht erlaubt hat. Und so haben sie mich dann irgendwann in die Psychiatrie gesteckt, wie man das so macht mit Leuten, die sich das Leben nehmen. Und ich war total unten am Boden. Ich habe versucht, mit Christen, ich habe eine Gemeinde angerufen, die ich kannte. Die Antwort, die ich bekam von dem Gemeindebüro war, bist du Mitglied? Ich sagte, nein. ja, dann können wir dir leider nicht helfen. Das war meine Erfahrung. Warum, was sollte ich machen? Der Einzige, aller Einzige, der bei mir war, war Jesus. Und dann sagte einer der Ärzte, und du hast das vorhin angesprochen, das Buch Hiob. Ich saß da und habe zu dem Direktor von der Uniklinik da gesagt, wissen Sie was, warum soll ich leben? Das Leben hat mich ausgespuckt. Dann kam der Arzt an und sagte, okay, das, was du hier erzählst, habe ich schon mal gehört. Ich denke, hä, kann das sein? Ich sage, ja, genau im Buch Hiob. Und dann war mir klar, ich habe zwar das Buch Hiob gelesen, aber im Moment lebe ich es. Wir sind durchgegangen durch das Buch Hiob und ich habe eins erkannt. Ich habe Gott immer gefragt, warum lässt du das zu? Warum lässt du all diesen zu? Okay? Okay, ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn ich mit Gott rede, rede ich so, wie ich jetzt mit euch rede. Aber warum lässt du das zu? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, du kannst es nicht verstehen, warum ich das zulasse. Es ist Chefsache. Okay, ich habe es stehen lassen. Und es hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre, bis ich verstanden habe, bis mir Gott gezeigt hat, welchen Sinn das hat. Er ist mir begegnet. Ich habe einen ganz neuen Anfang mit Gott gemacht. Dort, wo ich dachte, dass mein Christsein in Ordnung war, hat er mir einen Spiegel vorgehalten. Er kam in mein Schlafzimmer, brachte mir einen Spiegel mit und ich habe in den Spiegel geguckt und habe mich gesehen, wie Gott mich sieht. Nicht, wie ich mich gesehen habe, sondern wie Gott mich gesehen hat. Und das war das Abscheulichste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe dann 2 Tage nur gesessen und habe all das, was er mir gezeigt hat, ihm bekannt und einen kompletten Neuanfang gemacht. Und seitdem hat sich mein Leben verändert. Gott hat das Ganze benutzt, um mich ganz zu ihm zu holen. Ich bin so dankbar, dass ich all das Leiden durchmachen durfte. Sonst wäre ich niemals der geworden, der ich heute bin. Leiden ist nicht schlimm. Leben ohne Gott, das ist schlimm. Und heute lebe ich mit Gott und ich lebe nur für ihn. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich endlich gehen darf. Vielen Dank.
Ja, danke Wolfgang. Ja, danke für deine bewegende Geschichte und auch dank dir dafür, dass du uns das so mitgegeben hast, erzählt hast, was dich da durchgetragen hat. Ja, Jesus Christus, aber vielen Dank dir dafür. Jesus Christus ist für uns. Wenn wir uns diesen Text angucken, ist es der erste Schlüsselvers, den ich aus diesem Text des Paulus herausziehe. Kannst du die nächste Folie einblenden? Da heißt es, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Paulus benutzt hier eine sehr juristische Sprache und ich glaube, dass er vielleicht damals so eine Art Gerichtsszene vor sich, vor den Augen hatte, wo er gesehen hat, wie Menschen, wie wir Menschen, Christen, angeklagt worden sind und viele Dinge uns vorgehalten werden oder vorgebracht wurden. Und ich glaube, dass wir diese Szenen auch manchmal kennen in unserem eigenen Leben als Christ. Da, wo andere mit uns hart ins Gericht gehen. Da, wo wir mit uns selber ins Gericht gehen. Kritik an anderen oder auch die Selbstkritik, das kennt sicherlich jeder von uns. Ja, wir machen Fehler und wir haben uns auch schuldig gemacht. Nicht alles im Leben läuft immer rund und manches läuft auch leider verkehrt. Aber was wir wissen dürfen, wir sind mit all dem, was uns anklagt, wo wir uns selber anklagen, nicht allein auf der Anklagebank. Paulus sagt es hier in diesem Text, wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Wir haben einen Gott, der uns freisprechen kann. Dieser Fürsprecher ist Jesus Christus, der sich für uns einsetzt. Im Vers 32 spricht auch Paulus von Gottes großem Geschenk, was wir durch Jesus Christus bekommen und erhalten. Und wer dieses große Geschenk, Jesus Christus, für sich persönlich annimmt, Wolfgang, du hast davon gesprochen, wer dieses Geschenk, das, was Gott einen schenken möchte, annimmt für sich persönlich, der darf diese Vergebung, von der du gesprochen hast, diese Heilung, dieses Freiwerden für sich in Anspruch nehmen. Und er hat die Perspektive und Aussicht, einmal die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und dann kann mich noch so viel anklagen oder ich mich selber, aber ich darf wissen, dass Jesus Christus an meiner Seite ist, dass er mir den Rücken stärkt und dass er für mich eintritt. Denn er ist wie ein Anwalt für mich, der die Sachen klärt, der mich verteidigt. Jesus Christus ist wie ein Fürsprecher für mich, der ein gutes Wort für mich einlegt. Er ist wie ein Bürger, der hinter mir steht und für mich gerade steht. Weiter heißt es dann in Vers 33, wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Eine rhetorische Frage, die Paulus hier spricht. Gott selbst spricht das Urteil. Und es ist aber in wirklicher Hinsicht eigentlich gar kein Urteil, sondern ein Erwählen. Gott ist es, der Recht spricht. Gott ist es, der für uns ist, der für uns Partei ergreift. Er erwählt uns zu einem Leben mit ihm, Freiheit, Gemeinschaft mit ihm in Liebe. Gottes Urteil für dich und mich ist, dass wir in erster Linie erstmal erwählt sind und nicht verurteilt. Du bist erwählt und du bist nicht verurteilt. Das ist Gottes Rechtsspruch, sein Geschenk, was er durch Jesus Christus offenbart hat und zuwendet. So heißt es in Vers 34, wer will dich verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Gott ist auf unserer Seite. Gott ist durch Jesus Christus hier auf diese Erde gekommen und er hat uns mit ihm alles dadurch geschenkt. Denn Jesus hat den Weg freigemacht für uns zu Gott. Er hat alles Sünde, alles Schlechte ausgeräumt. Und es ist Gottes Leidenschaft, dass niemand verloren geht, sondern dass alle die Wahrheit erkennen, wer er ist. Und so lesen wir es auch in Johannes 3, Vers 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In Vers 35 beschreibt dann Paulus ganz konkret, dass es Herausforderungen, schwierige Situationen in unserem Leben gibt und er selber hat auch vieles davon erlebt. Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Lebensgefahr, das alles hat Paulus auch durchlitten. Und auch wir haben immer wieder schwierige Situationen. Wir werden angefochten, wir werden herausgefordert. Manche Dinge entwickeln sich nicht so, wie wir sie uns gewünscht haben. Niemand hat sich Corona gewünscht oder gehofft, dass es kommt. Niemand wünscht sich, krank zu werden. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Krisen, Katastrophen, Nöten und Gefahren. Und viele von denen haben wir uns nicht ausgesucht. Doch was wir wissen dürfen, in all dem trägt der Glaube Gottes durch. Wolfgang, du hast es so schön hier in deinem Bericht gesagt. In all dem, alles hat Gott dich durchgetragen, hat der Glaube dich durchgetragen. Da, wo du die Verlassenheit von anderen Menschen erlebt hast, von ja nichts mehr wirklich da war, da hat Gott dich durchgetragen. In all dem sind wir nicht allein. In all dem ist er auf unserer Seite, der für uns in den Tod gegangen ist, damit wir durch den Glauben an ihn Leben haben, Jesus Christus. Paulus ist also hier totaler Realist. Er sieht das Leben nicht durch eine rosarote Brille. Er sieht, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt. Und er weiß auch, dass Gott uns Leid und Not nicht erspart. Und so geht es mir auch. Ich weiß, dass nicht immer alles nach meinem Wunsch geht, aber alles nach Gottes Plan. Ich weiß auch, dass nicht alles nach meinem Kopf geht, aber alles nach Gottes Willen. Es wird nicht alles so kommen, wie ich es gerne hätte, aber es wird alles zu einem guten Ziel kommen. Entscheidend also in allen Herausforderungen und schwierigen Situationen unseres Lebens, in allen Höhen und Tiefen des Lebens, auch unseres Glaubenslebens, dürfen wir wissen, dass Gott für uns ist und mit uns. Und das ist der erste Schlüsselvers, den Paulus uns heute Morgen oder die Bibel mitgeben möchte. Und es gibt einen zweiten Schlüsselvers, den ich in diesem Text gefunden habe. Er ist in Vers 38, wenn du ihn nochmal anzeigst. Die nächste Folie bitte. Da schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Interessant ist, finde ich hier, was Paulus in dem ersten, ich habe es markiert, geschrieben hat. Er schreibt nicht, ich hoffe, vermute oder ich denke. Paulus schreibt, ich bin gewiss, oder andere Übersetzungen schreiben, ich bin überzeugt davon. Paulus sagt, ich habe eine tiefe Gewissheit darüber, dass uns nichts und niemand von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus trennen kann. Und das gilt nicht nur den damaligen Christen in Rom, sondern uns auch heute Morgen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, finde ich das so eine super krasse, starke Zusage. Weder Leben noch Tod. Mit Jesu Leiden, Sterben und Auferweckung hat Gott die Macht des Todes und der Zerstörung gebrochen. Nicht, dass sie damit nicht mehr da wäre, aber sie soll nicht mehr unser Leben bestimmen. Auch in all unseren schwierigen Lebenssituationen kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Gottes Liebe ist eine Person. Gottes Geschenk hat ein Gesicht, es hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus, der bis ans Äußerste ging, der eine Gottverlassenheit am Kreuz ertragen hat, der gelitten und gestorben ist für uns aus Liebe. Und dieser Jesus, der kennt all unsere Fragen, all unsere Zweifel, all unsere Nöte, all unsere Krisen. Und er hat Ähnliches durchlitten. Und er möchte uns damit nicht alleine lassen. Es kann uns nichts trennen. Keine Zweifel, keine Ängste, keine Sorgen. Jesus ist da. Nichts kann uns trennen. Nichts, was uns im Moment vielleicht belastet. Nichts, was in der Zukunft kommen wird. Keine Krankheit. Kein Examen, keine Prüfung. Keine Operation, die vielleicht noch ansteht. Keine Beziehungskrise, keine beruflichen Herausforderungen, nichts, aber auch gar nichts kann uns von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Diese Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, die gibt uns als Christen eine Gewissheit. Kein Geschick und keine Macht der Welt, weder was in der Vergangenheit gewesen ist, noch was in der Zukunft ist, kann uns von dieser Gemeinschaft zu Gott trennen, von dieser Liebe Gottes trennen. Die Frage also auf diese Antworten hier im Römerbrief, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Die Antwort ist natürlich niemand. Wie sollte uns Gott mit seinem eigenen Sohn nicht alles schenken? Die Antwort, etwas Wertvolleres hätte Gott uns gar nicht schenken können. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Die Antwort darauf, niemand. Wer will sie verdammen? Auch darauf ist die Antwort, niemand. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes? Die Antwort darauf, nichts und niemand. Es gilt also in unserem Leben als Christen, an Gott festzuhalten, ihm Glauben und Vertrauen zu schenken. Und das ist unser Kernvertrauen, das wir tagtäglich immer wieder einüben müssen, auch in schwierigen Zeiten. Aber es ist gut, wenn wir es auch in guten Zeiten gelernt haben, zu wissen und verstanden zu haben, was das Wort Gottes sagt, was uns in Höhen und Tiefen hält, trägt, ermutigt und tröstet. Ja, in allen Krisen, in allen Bedrohungen, nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Sie ist stärker als alles andere und sie hat Bestand und sie bleibt. In Jesus hat Gott dich und mich ein für allemal geliebt. Damit sind wir nicht verschont vor Krankheiten oder vor Leiden oder vom Tod befreit. Aber wir haben an all diesen Situationen diesen Beistand, der uns gewiss sein darf. Auch in dieser Corona-Zeit. Wir haben eine Hoffnung, die uns durchträgt. Wir haben einen Gott, an dem wir uns festhalten können und der uns hält. Gott ist für mich und er ist bei mir. Er liebt mich und nichts kann mich trennen. Und diese Aussagen aus dem Römerbrief, die schenken mir Mut, die geben mir Kraft. Sie geben mir Gewissheit, auch in der jetzigen Zeit meinen Alltag zu bewältigen. Sie geben mir Hoffnung, auch in das weitere Jahr 2021 zu gehen. Mit dieser mutmachenden Botschaft, mit diesen Aussagen hier aus dem Text des Römerbriefes, kann ich sagen, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch alles bringen wird, aber ich bin gewiss, dass ich in Gottes Hand bin. Ich bin mir gewiss, dass Gott mich liebt und dass er an meiner Seite ist und dass ich mit ihm verbunden bin. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir das in den nächsten kommenden Tagen, Wochen und Monaten erleben dürfen, diese Liebe Gottes. Dass ein jeder das in dem Alltag erleben und erfahren darf, dass Gott dich liebt, dass er für dich ist und mit dir ist. Zum Abschluss möchte ich uns noch eine freie Übertragung von diesem Römer-Text Kapitel 8 vorlesen, die ein bekannter Musiker und Schreiber Andy Weiss geschrieben hat. Er fasst es für sich, für die heutige Zeit, diesen Text in seinen eigenen Worten folgendermaßen zusammen. Denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch Fake News auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich von Gottes Liebe trennen können. Amen.